Herzlich willkommen beim Kein Brot, nur Spiele Podcast. Ich bin der Flo und heute unterhalte ich mich mit der Jenny. Hallo Jenny.
Hallo.
Wir sprechen heute über, eigentlich ein unfertiges Thema, würde ich sagen. Wir reden über Spiele, die im Early Access sind. Da hat sich herausgestellt, wir haben da einige von unserer Steam-Bibliothek. Und wollen wir heute mal einen kleinen Blick auf ein paar werfen. Da sind so ein paar Evergreens mit dabei, aber auch einige so eher Nischentitel, würde ich jetzt zumindest bei mir sagen. Wie sieht es denn da bei dir aus?
Ich bin mir sicher, dass ich es auch wieder geschafft habe, Nischentitel zu haben.
Okay. Möchtest du dann gleich mal anfangen, weil du hast ja ein bisschen mehr Titel als ich. Ich habe 3 Stück und vielleicht eine Honorable Mention, die ich bis jetzt nur einmal kurz gestartet habe und seitdem die wieder angerührt habe. Also von daher, Ladies first.
Ja, ich fange mal an mit was, wo wir einen Code zugeschickt bekommen haben. Ohne Anfrage, einfach so. Das Spiel nennt sich Pile Up, ist jetzt auch released worden schon. Wir sind ein bisschen spät dran mit der Folge, wir wollten die echt schon länger machen. Ist jetzt am 23.07. rausgekommen. Ist ein bisschen wie Dorfromantik, falls das allen was sagt. Man muss eine Stadt bauen. Man hat eine Plattform und dann gibt es verschiedene große Häuser. Man kriegt dann Ressourcen, wie eine Fabrik, die Häuser baut, sozusagen. Wenn du davon keine mehr hast, kannst du keine Häuser mehr bauen. Dann haben diese Leute, die dort einziehen, die sieht man auch nicht. Es ist wirklich sehr rudimentär. Bedürfnisse, das heißt, die wollen Strom, die wollen Wärme. Jetzt ist es aber so, wenn du da eine Fabrik hinbaust, die das eine macht, kann es sein, dass dann irgendein Öltanker explodiert, da musst du aufpassen. Und daraus ergibt sich dann ein Puzzlespiel, wo du versuchst, so hoch wie möglich zu bauen, so viele Leute wie möglich in deine Stadt zu bekommen. That's basically it. Erstmal.
Und trägt das Prinzip in irgendeiner Art und Weise? Ich habe da über die Schulter geschaut und der Vergleich mit Dorfromantik kam mir auch allgemein auch vom Artstyle so ein bisschen, vom Visuellen, aber kann das langfristig motivieren? Also ist halt immer meine Frage bei solchen Titeln.
Ich denke, es ist so ein schönes Nebenherspiel, was man immer mal wieder in die Hand nehmen würde vielleicht. Ich fand es etwas untererklärt, was tut. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, weil ich habe es eben im Early Access gespielt. Ich werde es mir auch nochmal anschauen. Ich fand es schon cool. Ich fand es ein Spiel, das man immer mal wieder anschauen kann. Ich werde jetzt nicht damit jeden Abend Stunden verbringen. Aber es ist ein nettes kleines Spiel, wenn man einfach irgendwie nebenher mal was spielen will oder wenn man einfach gerade nicht weiß, was man machen soll, kann man das ruhig mal anfassen.
Okay, also nicht mehr im Early Access. Ja. Was hat es denn gekostet? Nee, kannst du ja gar nicht, weil wir haben ja den Krieg zugeschickt bekommen. Aber was kostet denn jetzt gerade?
Jetzt kostet es 9,75. Nicht im Sale. Kostet einfach 9,75. Und das ist auch voll okay. Also das ist ein angemessener Preis für das, was es ist.
Das bringt mich jetzt gerade so auf so eine Nebentangente. Was wäre, also Early Access muss man vielleicht auch mal ganz kurz für die ganz wenigen erklären, die keine Ahnung davon haben, hätten wir vielleicht mal am Anfang tun sollen, aber dann holen wir das jetzt mal kurz nach. Early Access ist eigentlich quasi ein Spiel, das schon im Entstehen ist und das man sich kaufen kann, während der Entwicklungsprozess noch im Gange ist. Sinn und Zweck des Ganzen ist eigentlich im Endeffekt zum einen für den Entwickler, dass man schon ein bisschen Geld reingespielt bekommt und zum anderen, dass man aber auch aktives Feedback von der Community bekommt. Und es gibt schon einige größere Titel, die damit quasi das Spiel live haben wachsen lassen und so die Entwickler jedenfalls nicht ein so gutes Spiel hätten am Ende rausbringen können wie mit diesem quasi aktiven Feedback. Was hältst du eigentlich von der Grundidee Early Access?
Böse Zungen sagen ja, es ist Beta-Testing, für das du auch noch bezahlen darfst, anstatt bezahlt wirst. Sehe ich nicht so. Das Spiel ist deutlich vergünstigt oft. Ich habe schon Spiele gekauft, eins davon werde ich dann auch später noch besprechen, die deutlich günstiger waren im Early Access und sich dann zu einem hervorragenden Spiel entwickelt haben über die Jahre, was für mich als Spieler dann aber auch bedeutet hat, ich habe immer wieder neuen Content bekommen. Und ich war jetzt kein aktives Mitglied beim Testen. Ich habe mir nur gedacht, nee, ist blöd, vielleicht machen sie das noch. Und dann machen sie es oft. Ich finde das eigentlich ein ganz cooles Prinzip, vor allem, weil es ja offengelegt ist. Es ist ja nicht so, als ob sie sagen, hier, du kriegst fertiges Spiel, für günstiger, sondern sie sagen ja ganz klar, ey, wir basteln da noch dran, wäre cool, wenn du uns sagst, was wir noch machen können und ob du Ideen hast, wie das noch geiler wird. Also das ist doch ein Deal einfach. Muss man ja auch nicht machen. Man kann es ja auch einfach lassen und warten, bis das Spiel fertig released ist.
Gibt ja auch viele, das habe ich jetzt zum Beispiel bei Hades 2, das wäre jetzt eigentlich auch ein Titel, den ich im Early Access habe, aber den möchte ich nicht besprechen, weil das würde den Rahmen des der heutigen Folge enorm sprengen und Hades 2 kriegt eh eine eigene Folge von mir spendiert. Aber das habe ich bei dem zum Beispiel gehört, da haben viele Leute sich das zum Beginn des Early Access gekauft, weil es deutlich, deutlich, deutlich günstiger war. Und dann haben ganz viele gesagt, ja gut, jetzt habe ich es einmal kurz angespielt, jetzt rühre ich es bis zum Release nicht mehr an, aber ich habe es schon mal als quasi ja, Vorbesteller oder dergleichen bekommen. Hast du so eine Art ja, Fuck-it-Grenze, wo du sagst, bis dahin denkst du beim Early Access nicht großartig nach, beziehungsweise gibt es einen Punkt, wo du beim Early Access sagst, okay, so viel bin ich dann nicht bereit, im Voraus zu zahlen?
Das kommt ganz deutlich auf das Spiel an. Wenn das jetzt sowas ist wie Pile-Up und das kostet im Early Access auch schon 10 Euro, also 9,75, dann würde ich sagen, ja genau, für ein unfertiges, böse gesagt, Popelspiel zahle ich jetzt keine 10 Euro vorher. Wer weiß, ob das fertig wird. Die ich gekauft habe, waren Sachen, die klangen so, als ob sie voll in meine Kerbe schlagen. Ich bin jetzt eh kein AAA 60 Euro Minimum-Käufer, muss ich sagen. Aber ich glaube, Early Access, alles, was bis 5 Euro ist, mir sowieso egal. Egal, ob Early Access oder nicht. Wenn mir das zugefallen scheint, kaufe ich das. Und dann, wie gesagt, dann kommt es wirklich drauf an, was das Spiel ist, wie groß das ist, was es macht. Ob es irgendeine Idee hat, die so halt noch nicht 400.000 Mal da war. Ich bin auch der Meinung, je nachdem, wann du, also in welchem Punkt der Entwicklung du das Spiel halt dann als Early Access released. Es gibt Early Access, da ist es hier, du kannst mit dem Männchen hin und her laufen, übertrieben gesagt. Und es gibt Early Access hier, du hast ein fertiges Spiel, es wird nur geiler. Und das sind die Variablen, also ich kann es dir jetzt so nicht sagen. Aber ich finde für Early Access, für die meisten Spiele, alles über 20 Euro ein bisschen teuer, weil das Spiel eben noch nicht fertig ist. Und oft ist es so, also viele von den Spielen, die ich jetzt sage, habe ich jetzt ja auch schon länger mal beobachtet, zumindest bei einem weiß ich, dass sich das gestaffelt hat. Also es fing halt sehr günstig an und dann je nachdem, wie viel Content drin war und wie viel fertiges Spiel du quasi schon bekommen hast, umso teurer wurde auch der Early Access, was ich einen fairen Deal finde. Du bist ganz früh eingestiegen, als das Spiel noch rudimentär und in Anführungsstrichen scheiße war und hast halt dann fast nichts gezahlt und musstest durchhalten, bis was Cooles dabei rumkam. Oder du willst halt erst später aufspringen, wenn alle Arbeit schon verrichtet wurde von uns mühseligen Spielern, dann musst du halt mehr zahlen. Also das finde ich alles fair, solange es eben, wie gesagt, ganz klar auch dastehen auf jeder Steam-Page steht auch, hallo, es ist Early Access, pass auf, wir sind noch nicht fertig, wir haben vor, es da und da zu releasen. Schaffen wir vielleicht nicht. Also das ist alles offen, finde ich jetzt. Solange das fair ist, können sie verlangen, was sie wollen.
Ja, sehe ich genauso. Also ich weiß gar nicht, was ich für Hades 2 gezahlt habe, da direkt zu Beginn. Ich glaube, das waren 25 oder 30 Euro. Wäre jetzt über deiner Grenze, aber das war schon eigentlich quasi ein Spiel.
Was kostet es dann fertig? Das ist ja auch immer eine Frage, ne?
Also ich denke mal, wie viel es kosten wird, weiß ich jetzt gerade nicht. Also das kann ich nicht sagen, weil Hades 2 ist ja noch nicht im Launch-Modus, ist noch nicht, Version 1.0 ist noch nicht draußen. Mhm. Und sie haben auch noch nicht angegeben, wie viel es kosten wird. Aber die Preise steigen. Bei zwei von den Spielen, die ich da habe, ist das jetzt zum Beispiel der Fall, dass die mittlerweile von, ich glaube, so Anfang 20 Euro mittlerweile bei 35 Euro oder bei 25 Euro gelandet sind.
Okay.
Wo es wirklich sukzessive teurer wurde. Aber bei dem einen Titel, der kam aber auch schon 2023 raus, nähert sich so langsam der Fertigstellung.
Mhm.
Und der liegt jetzt bei 35 Euro und ich denke, der wird bei 50 Euro am Ende liegen. Okay. Gehe ich mal von aus.
Naja, aber dann lohnt sich's ja, ne?
Ja, genau. Also ich finde Early Access sowieso an sich eine feine Sache. Und wenn ich Interesse an einem Titel habe, dann denke ich da meistens auch nicht lang drüber nach,
sondern
hole mir den. Und sei es drum, das ist jetzt kann ich vielleicht mit der Honorable Mention sagen, ich habe mir dieses Insoy geholt.
Habe ich auch angespielt.
Dieser Sims-Killer. Den habe ich geholt, weil ich mir dachte, ich will dieses Spiel irgendwann mal spielen, weil ich habe Sims gerne mal gespielt. Ich werde aber niemals den richtigen Vollpreis zahlen wollen, wenn es erscheint. So kenne ich mich. Und so habe ich es mir geholt, habe es gestartet, habe einen Charakter erstellt, bin ein bisschen durch die noch relativ leere Welt mit dem getapert und seitdem habe ich das Spiel nicht gestartet. Und da werde ich jetzt wirklich warten, bis Version 1.0 rauskommt, bis neue Sachen hinzugefügt worden sind und so weiter. Und dann schaue ich mir das völlig mit unverbrauchten Augen an.
Ja, das finde ich aber auch fair. Ich meine, du hast ja jetzt schon für ein unfertiges Spiel was gezahlt. Die haben das Geld jetzt, um damit rumzuentwickeln. Ist ein Investment. Ist so. Also sehe ich keinerlei Problem. Ich finde, das ist der Deal, den auch der Entwickler eingeht. Wenn ich es im Early Access rausknalle, dann muss ich damit rechnen, dass Leute auch genau das machen.
Das war ja auch bei Baldur's Gate 3 so. Da ist ja ganz, ganz lange, oder was heißt ganz, ganz lange, es war ja die ganze Zeit bis zum Release nur der erste Akt, wenn ich mich nicht ganz täusche, verfügbar. Wurde aber immer erweitert, neue Klassen, also nicht neue Klassen, aber neue Mechaniken und dies und jenes. Ach, neue Klassen, doch. Und das habe ich damals auch gemacht. Ich habe mir das direkt zum Early Access geholt und habe diesen ersten Akt immer und immer wieder gespielt. Niemals komplett fertig, weil ich mir auch dachte, ich will mir das fertige Spiel nicht wirklich spoilern. Mhm. Aber ich habe es schon mal und ich möchte die Entwickler unterstützen und will, dass da ein geiles Spiel bei rauskommt. Also, ja.
Ja, schön, dass du dabei ja auch noch Geld gespart hast.
Genau.
Nett. Okay, ja dann, jetzt hast du über ganz viele Spiele gesprochen, über die du nicht reden willst. Jetzt rede doch mal über ein Spiel, über das du reden willst.
Es wird jetzt sehr viele Leute schockieren, dass von den 3 Spielen, die ich in meiner Liste habe, 2 Roguelites sind.
Blitz und Donner in der Ferne.
Ich lasse jetzt kurz jeden den Bleistift oder aufheben, der ihm runtergefallen ist vor Schreck. Und ich fange mal mit dem kleineren an. Ein Spiel, da heißt Dungeon Clawler.
Ah.
Und Jenny kennt ihn schon. Und der greift wieder mal in die Nische hinein, bei der ich in Roguelites aktuell so gerne herumwühle. Nämlich, wir vermischen irgendwelche Spielprinzipien mit dem Roguelite-Prinzip. Dungeon Clawler ist ein, ja, Greifarm-Roguelite.
Ja. Ich muss langsam an Can You Microwave denken. So, Can You Roguelite It?
Ja, aber echt, ey. Nach Pac-Man Roguelite, jetzt ein Greifarm Roguelite. Mhm. Erstmal kurz die Fakten. Dungeon Clawler ist vom Stray Fawn Studio aus der Schweiz, also aus direkter Nachbarschaft und meiner ehemaligen Heimat. Und ist am 21.11.24 in den Early Access gestartet. Ich habe es mir auch relativ zu Beginn gleich geholt, weil ich weiß gar nicht, wie ich drüber gestolpert bin. Zufall. Und habe mir gedacht, Mensch, das sieht aber schön nischig und exotisch aus. Und man kann sich das Spielprinzip so vorstellen, man hat wieder diesen typischen Roguelite. Ich mache mehrere Runs, suche mir einen Charakter am Anfang aus und gehe über ein verschachteltes Feld von quasi Encounter zu Encounter, also entweder habe ich einen Kampf oder ich habe ein Ereignis oder sonst irgendwas, bis ich beim Endboss lande. Und die Kämpfe laufen so ab, dass mein Charakter links steht und rechts stehen die Gegner. Soweit so gut, kennt man. Zum Beispiel aus Slay the Spire oder Co. Und anstatt dass ich jetzt aber wie bei vielen Roguelites irgendwelche Karten oder sonst was verwende, um anzugreifen, habe ich eine Greifmaschine, beziehungsweise einen Greifarm, den ich hin und her schwingen kann und der aus einem riesigen Becken Gegenstände raushebt und dann quasi durch eine Röhre aufs Schlachtfeld pumpt und damit entweder Gegner angreift, mich heilt oder. Also da sind zum Beispiel Schilder, Waffen, Gott, was gibt's denn noch so alles? Allerdings aber auch schädliche Items wie zum Beispiel Stachelkugeln da, die ich am besten vermeiden sollte. Und je nachdem, was ich gerade rausgreifen kann, füge ich meinem Gegner Schaden zu, buffe meinen Charakter oder ich kriege Schaden. Und wenn ich das gemacht habe, sind die Gegner dran mit diesem typischen, sie machen halt Schaden, greifen mit Statuselementen an und so weiter und so fort. Also das ist der ganz normale Roguelite-Kampfmodus. Ja, und das ist so das Spielprinzip.
Mhm. Und ist es so einfach wie mit den echten Grabblern? Also hast du überhaupt keine Chance, das Item rauszukriegen, das du willst und es flutscht dir 720 Mal durch die Finger, oder?
Nee, es ist schon deutlich besser handelbar. Ich habe es am Anfang vom Early Access ein paar Mal, also sehr intensiv gespielt. da war der Greifarm noch ein bisschen unnachgiebiger und gemeiner. Also wirklich im Sinne von, ich habe da manchmal wirklich Sachen nicht rausholen können. Das haben sie ein bisschen gebalanced. Du kommst schon ganz gut hin, vor allem, weil je nachdem, welchen Charakter du hast, kannst du noch deinen Greifarm verändern. Du hast zum Beispiel dann plötzlich einen Magnet, der alles Magnetische, also alle Sachen aus Metall an sich ranziehen und so weiter und so fort. Das kannst du so ein bisschen beeinflussen. Du kannst auch zum Beispiel den Zustand von diesem Behälter ändern, in den du ihn zum Beispiel unter Wasser setzt, dass die Sachen dann schweben und die Schweren gehen auf den Boden runter. Also du kannst da eine gewisse Taktik reinbringen. Das Problem an dem Spiel ist, damals wie heute, es ist eigentlich viel zu leicht. Also du kommst wirklich relativ einfach bis zum Boss, bis zum Endboss durch. Und den letzten Versuch, den ich gemacht hatte, ist eigentlich nur daran gescheitert, dass ich mich einmal ein bisschen blöd angestellt habe. Also wirklich aktiv dummes Verhalten meinerseits, dass ich den Endboss dann nicht geschafft habe. Herausfordernd finde ich es nicht. Also da sind andere von diesen Nischen-Roguelites, die ich gespielt habe, deutlich, deutlich herausfordernder und auch ein bisschen unnachgiebiger. Und hier ist so ein bisschen ein Walk in the Park, was per se ja nicht schlimm ist, aber irgendwie ist das Prinzip dann aber auch nicht spaßig und spannend genug, also die Kämpfe und alles drum und dran, als dass man sagt, geil, das mache ich jetzt, weil so ein Run zieht sich teilweise auch ein bisschen, weil viele von den Kämpfen ein bisschen länger dauern, die Gegner kriegen immer mehr Lebenspunkte, das heißt, man hat so ein bisschen dieses Phänomen vom, ja, von den Bullet Sponges, würde man bei Ego-Shootern sagen, nicht ganz so krass, aber es zieht sich nach hinten alles hinaus und dann bist du endlich beim Endgegner und ja, hast eigentlich nicht wirklich so viel geleistet, weil dir echt viel zufliegt.
Was ist denn daran roguelike?
Naja, das Übliche halt, wenn du, je weiter du kommst, desto mehr Erfahrungspunkte schaltest du frei. Wenn du bestimmte ja, Voraussetzungen erfüllst, wie zum Beispiel, oh Gott, was war denn das? Ich glaube, wenn du mit einem gewissen Statuselement Schaden zufügst, schaltest du neue Charaktere frei, die mit anderen Start-Items kommst. Du schaltest neue Sachen für den Auffangbehälter frei. Das heißt, du hast dann plötzlich die Möglichkeit, dass du in einem Shop dir, na, was könnte man denn jetzt hier zum Beispiel nehmen, ein Blasrohr kriegst, mit dem du Gegner vergiften kannst. Oder dass du neben den Schwertern und Schildern auch Äxte hast, die bei bestimmten Rüstungsarten mehr oder weniger Schaden zufügen und so weiter und so fort. Also es ist wieder die typische Roguelite-Formel im Sinne von, Spiel ist lang genug und du schaltest x Sachen frei. Das war es aber auch schon.
Okay, gut. Wie würdest du es jetzt nochmal zum Vollpreis kaufen? Ist vielleicht eine gute Frage für unseren Early Access.
Ja, es ist jetzt wieder schwer, weil es ist ja, Stand jetzt nein. Aber es kostet jetzt gerade 9,99 €. Und das ist wieder so eine Grenze, wo ich sage, okay, wenn ihr Roguelites mögt und ihr wollt mal ein bisschen was anderes machen, klar, versucht's. Also vielleicht wird es auch noch schwieriger. Ich muss jetzt Disclaimer sagen, ich habe jetzt nicht so mega viel gespielt. Ich habe jetzt vielleicht 4-5 Stunden in das Spiel gesteckt. Das ist jetzt nicht viel, vor allem nicht für einen Roguelite. Aber es hat mich halt über diese paar Stunden nicht hinausgetragen und ich habe genug andere Spiele, dass ich sagen würde, das ist nicht das, was ich suche. Aber wer es eher so ein bisschen entspannter haben möchte und vielleicht auch auf diese Greifarm-Mechanik steht, ja, wieso nicht? Also es soll auch im Laufe des Early Access und am Ende teurer werden. Steht natürlich nicht wieder dabei, wie viel teurer. Aber ich denke, wir bewegen uns dann so auf 20 €, würde ich mal mutmaßen zu. Irgendwie sowas 20-25 € vielleicht. Und dann weiß ich nicht, ob es mir nicht zu viel wäre. Aber das ist jetzt hier, wie gesagt, spekulieren auf höchster Ebene.
Also eine Early Access, wenn man möchte, für Empfehlung, aber nicht ein Kauf das unbedingt, das ist super geil.
Genau. Okay. Genau. Gut. Dann würde ich an dich gleich wieder abgeben.
Ja, ich überlege gerade, was ich als nächstes mache. Ich glaube, ich mach das, was mir am Herzen liegt. Das ist ein. Ach, was ist es blöd. Das Spiel ist eigentlich, ist es gelogen. Es ist überhaupt, also das, was ich jetzt erzähle, ist in Early Access, aber das Spiel ist uralt. Und zwar heißt es Ghostmaster Resurrection. Wer Ghostmaster kennt, sagt jetzt vermutlich, oh mein Gott. Wer es nicht kennt, denkt sich, aha. Ghostmaster ist ein Spiel aus meiner Jugend. Das Spiel sieht aus wie die Sims, aber man spielt eine Entität, die andere Geister befiehlt und man muss die Sterblichen aus dem Haus gruseln, man muss andere Geister freischalten. Und es ist super cheesy, es hat eine geile Musik, die einfach nur an, ach, ich weiß nicht, es klingt halt so wunderbar spooky. Es hat Referenzen zu 5000 Horrorfilmen, die man einfach verstehen muss, sonst ist es überhaupt nicht lustig. Und es ist makaber und es ist blöd und es macht unheimlich viel Spaß. Die Grafik ist fürchterlich, die haben sie nicht besser gemacht. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ist aber auch egal. Ist ganz schwierig zu steuern, finde ich, am Anfang. Sie haben versucht, ein paar Quality-of-Life-Sachen reinzupacken jetzt in die Resurrection, die schwierig ist. Lustigerweise gibt es wohl auch noch ein weiteres Studio, das auch versucht, Ghostmaster wieder zum Leben zu erwecken. Das Spiel hat ein riesen Following, weil es einfach so geil ist. Aber es hat sich nie gut verkauft, deswegen wurde nie ein zweiter Teil rausgebracht. Jetzt gibt es dann in Resurrection, wo sie dann wohl im fertigen Spiel nochmal ein paar Level dazu packen wollen, die sie sich selber ausgedacht haben. So haben sie jetzt die Level etwas ausgebaut, die schon da waren. Und es ist insgesamt ein bisschen schöner gemacht, was in den Leveln passiert. Das Spiel ist sehr, sehr speziell. Es ist jetzt gerade im Sale für 5,85, was mich ärgert, weil ich habe es für 19,50 gekauft, was es normalerweise jetzt im Early Access kostet. Wenn das einfach noch, also wenn euch das irgendwie interessiert, was ich gerade erzählt habe, es ist super schwer zu beschreiben, es macht aber so Laune, wirklich Laune. Dann rennt jetzt zu eurem Computer oder was auch immer und wobei es ist auf Steam, rennt zu eurem Computer und zahlt die 5,85. Das ist es auf jeden Fall wert. Wenn ihr Ghostmaster kennt und wisst, wovon ich gerade rede, dann rennt auch nach dem Sale noch dahin, weil die 19,50 ist es auf jeden Fall nochmal wert. Ich habe so viel Spaß gehabt, das nochmal zu spielen. Wenn das alles nicht so ist, würde ich nicht warten, bis es full released ist. Ich weiß nicht, was es dann kosten wird. Es soll in 6 Monaten rauskommen komplett. Ich weiß nicht, ob ich dann, wenn das jetzt nochmal 20 Euro mehr kostet, nicht auch mit meiner Nostalgie gehadert hätte. So.
Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendeine Frage stellen könnte, um noch ein bisschen das Ganze zu konkretisieren, weil ich habe ja dir über die Schulter geguckt, wie es auf mich wirkt. Ich hätte am Anfang ganz kurz gesagt, es hat auch ein bisschen was von Dungeon Keeper, aber das stimmt ja eigentlich nicht. Du baust ja keine Räume und dergleichen. Aber es ist, glaube ich, insofern schon so ein bisschen.
Du spielst ja den Bösen.
Ja, du spielst den Bösen und du bist im Endeffekt, hast du ja Menschen in Gebäuden oder in Umgebungen und du musst sie ja von dort ab vertreiben.
Ja.
Insofern passt das schon ein bisschen zu Dungeon Keeper, dass du halt auch die Fähigkeiten deiner Monster dafür nutzen musst, aber ja gut, oder Geister.
Ja, aber du willst ja auch manchmal Geister freischalten und dann musst du zum Beispiel dafür sorgen, dass die Erde bebt oder dass eine bestimmte Person dahin läuft, wo der Geist ist oder, boah, es ist super schwer zu beschreiben. Das ist ja das, warum dieses Spiel so geil ist, weil ich sowas nie wieder gespielt habe. Also es ist schon unikal.
Okay. Also ihr habt es gehört, macht den PC oder das Steam Deck an, holt es euch, wenn es noch im Sale ist, wenn die Folge rauskommt.
Also es war heute, ja, wir machen schnell.
Wir müssen die Folge sehr schnell schneiden. Wenn es nicht drin ist, waren wir zu langsam. Tut uns leid.
Aber also ich fand es super geil. Auch ich habe versucht, meine Nostalgiebrille abzulegen. Ich habe auch teilweise wieder geflucht. Es hat mir als Jugendliche super viel Spaß gemacht und es hat mir jetzt auch mit 35 super viel Spaß gemacht. Und wenn ihr diejenigen seid, die diesen Podcast hört und sagt, die obskuren Spielchen, die ich da rauskrame, das sind die ich haben will, ja, das willst du.
Übrigens, was die Musik angeht, hätte ich gesagt Kasper oder so aus
ja,
den 90ern.
Ja, genau, sowas. Ja, also es ist wirklich dieses cheesy, spooky, ja, wie man sich Gespenstermusik vorstellt. Aber ich finde, es ist geil. Also ich würde es jetzt nicht 3 Stunden in der Dauerschleife hören, aber für dieses Spiel macht es einfach Spaß.
Gut.
Oh.
Dann.
Du bist dran.
Bin ich dran. Möchtest du jetzt nochmal ein Roguelite oder möchtest du das andere Genre abgedeckt haben?
Das andere Genre. Es gibt in Flo's Welt also Roguelites und andere Genre.
Ja, ich habe ja nur noch ein Roguelite und eins von einem anderen Genre, deswegen frage ich
jetzt
ja.
Jetzt will ich aber wissen, was das andere Genre ist.
Das andere Genre ist Aufbau. Du kennst den Titel auch, denn du hast ihn gespielt und du warst am Anfang oder du bist bisher noch relativ unterwältigt gewesen, aber du hast ihn auch ziemlich am Anfang des Early Access gespielt. Hast du eine Idee, welchen Titel ich meinen könnte?
Nein.
Gut, dann kläre ich auf. Es geht um Pioneers of Pagonia.
Ach so. Oh ja. Ja. das ist ja fies. das ist ja ewig her.
Ja, genau. Das ist am 13.12.23 in den Early Access gestartet und ich habe mir an dem Tag auch das Ganze geholt.
Moment.
Ja?
Ich habe nie den Early Access gespielt. Ich habe die Demo gespielt, die du mal bekommen hast. Es war kein Early Access.
Nee, du hast
Nein, ich habe die Pressedemo gespielt.
Du hast aber zwischendrin auch noch mal ganz kurz reingeguckt. Nein. Doch.
Nein.
Doch.
Nee, weil bei mir gab es noch überhaupt kein Spiel.
Ha.
Ja, okay. Deswegen war ich unterwältigt. Ich habe gesagt, das ist bestimmt cool, wenn man mal irgendwann weiß, was man eigentlich machen muss und irgendwelche Ressourcen überhaupt verbraucht.
Ja gut, okay.
Also, ich hatte wirklich nur die Demo.
Dann kann das sein. Weil das, zu kurz zur Erklärung, das habe ich zu Endtower-Zeiten in der Nerdkultur-Rubrik mal mir auf der Gamescom zeigen lassen von Volker Wertig. Denn da sind wir nämlich schon. Jeder Spieler aus Deutschland, der Aufbauspiele in den 80er, 90er mochte, wird jetzt kurz den Kopf heben und sagen, was? Volker Wertig? Ist das nicht der, der die Siedler gemacht hat? Ja. Der macht ein neues Spiel mit seiner Firma Envision Entertainment und zwar Pioneers of Pagonia. Und als ich ihn auf der Gamescom gefragt habe, was das Ziel seines Spiels ist, hat er gesagt, das Spiel mit dem größten Wuselfaktor, das jemals erschaffen wurde.
Und die Grafikkarte so, nein.
Und ich muss sagen, von dem, was ich damals schon gespielt habe, und ich habe jetzt vor kurzem mal wieder in den Early Access reingespielt, kann ich sagen, jo, Job well done. Wer nicht weiß, wovon ich rede, ich fange vielleicht mal mit der Siedlerreihe an. Das war damals eine Aufbaureihe, in der man eine Siedlung, also aufgebaut hat, mit Warenkreisläufen. Das heißt, man hat am Anfang seine Burg und dann hat man ein erstes Gebäude gebaut und hat die Burg mit Hilfe eines Wegesystems mit dem Gebäude verbunden. Dann sind kleine Männchen rausgekommen und haben Bretter, Steine und alles drum und dran hingetragen. Dann kommt man zugucken, wie ein Bauarbeiter das hochzieht. Also lauter Figuren waren unterwegs, haben Waren durch die Gegend getragen und Stück für Stück hat man dann angefangen, sein Territorium auszubreiten, entweder aggressiv oder nicht aggressiv. Im Falle der Siedlerreihe ging das nur aggressiv. Am Ende hatte man einen riesigen Warenkreislauf mit zig verschiedenen Figürchen, die da rumgerannt sind. Pioneers of Pagonia ist exakt dasselbe. Nur größer, nur noch komplexer, wenn auch nicht komplizierter und mit ein bisschen mehr Tiefe als damals versehen.
Und wunderschön.
Und wirklich schön vom Grafikstil. Ist so ein bisschen, wie würdest du sagen, ich hätte gesagt comichafter.
Ich finde es schon, also die Siedler waren ja super knuddelig und Pioneers of Pagonia ist jetzt nicht, es sind auch süß, aber ich fand es schon realistischer. Also die Welt ist, ich würde es jetzt whimsical nennen, es ist sehr, guck, so stellen wir alle das Mittelalter vor, wenn wir uns die Meterhohe durch die Scheiße warten, wegdenken und die Pest, so ein bisschen. Ist alles so süß und so, die Häuschen sind so putzig und so klein und ne, das, da ist das Reetdach und da ist das Fachwerk, also so in die Richtung. Comic finde ich nicht ganz richtig, ist natürlich nicht hyperrealistisch, aber es, also die Proportionen der Leute stimmen schon mal so halbwegs. Ne? Also und das sieht alles schon relativ realistisch knuddelig aus.
Ja gut, das ist auch wieder wahr. Ja, auf jeden Fall startet man aber auch wieder genauso wie bei die Siedler, nur nicht mit einem Schloss, sondern mit einem Schiff, das an der Küste angelegt ist.
Ein großes Schiff.
Ein sehr großes Schiff.
Riesig.
Und dort fängt man dann quasi an, an Land zu gehen und dort baut man dann wieder den Holzfäller und den Steinmetz und den Sammler. Dann fängt man an, ein Sägewerk zu bauen und so weiter und so fort, wobei, nee, Sägewerk
vorher, ich denke, es braucht schon wieder der Steinmetz erstmal Bretter, oder? Es gibt kein Spiel, wo du nicht erst das Sägewerk machst.
Ja, ist richtig. Ja, auf jeden Fall und so weiter und so fort. Und so baut man langsam auch eine immer größer werdende Siedlung auf. Es gab jetzt seit dem Early Access einige Updates. Ich habe das immer mal so mit einem Auge weiterverfolgt. Mittlerweile ist auch ein Magiesystem eingezogen, cool, mit Artefakten und magischen Gegnern, die man nur mit Zauberern, also mit so einer
bestimmten... Ach, es sind auch Gegner dabei.
Jetzt. Es sind auch schon im Early Access waren auch schon Gegner dabei.
In der Demo eben noch gar nicht.
Ja, genau. In der Demo damals waren keine, aber im Early Access sind Gegner dabei. Man kann sich auch aussuchen, möchte ich überhaupt mit Gegnern spielen? Möchte ich einfach nur meine Siedlung hochziehen? Es gibt andere Siedlungen, mit denen man quasi Handel treiben kann, mit denen man kooperieren kann und dergleichen. Also es ist deutlich umfangreicher geworden. Jetzt vor kurzem im Juli oder Juni, doch Juli war es, glaube ich, ist ein Wirtschaftsupdate noch gekommen. Und wenn man das so richtig, so die Richtung guckt, denke ich, der Version 1.0 Launch ist auch nicht mehr ewig weit. Ich meine, wir nähern uns da jetzt langsam den 2 Jahren. Macht auf jeden Fall enorm Spaß. Man muss halt ein Faible für solche Spiele haben. Ich habe als Kind die Siedlerreihe sehr, sehr gerne gespielt. Das habe ich auf dem Amiga von meinem Bruder Siedler 1 gespielt und auf dem PC damals mit meinem Vater noch zusammen Siedler 2 mit zwei Mäusen, die wir an einem PC angeschlossen cool. haben und dann im Splitscreen zusammengespielt haben. Deswegen hat die Siedlerreihe für mich immer so einen ganz großen Flecken im Herz, weil es auch einer der Titel ist, die ich mit meinem Vater halt am PC zusammengespielt habe. Da gab es nicht wirklich viele, wo er da auch das nötige Interesse hatte. Und da denke ich immer ganz gerne zurück.
Das haben auch meine Eltern gespielt.
Ja, irgendwie, also
Und ich auch immer mitgespielt und zugeschaut. Also nicht Splitscreen, aber wir haben es halt immer so gemeinsam gespielt.
Ich habe es auch ganz lange gespielt. Bis Teil 3 eigentlich. Wo sie die Wege abgeschafft haben und alles drum und dran. Mhm. Teil 4 habe ich dann gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Und dann ist es ja an Ubisoft gegangen und dann haben sie angefangen, ein Echtzeitstrategiespiel draus zu machen und alles drum und dran. Und die Siedlerreihe ist eigentlich jetzt echt ein bisschen gegen die Wand gefahren. Umso schöner, dass Pioneers of Pagonia dieses typische Siedler-Feeling komplett wie damals aufleben lässt, immer noch die gleichen Herausforderungen bietet und es ist einfach nur so ein Feel-Good-Ich-komme-nach-Hause-Spiel. Bin quasi wieder so der kleine 7-jährige, 8-jährige Steppke, der am PC sitzt und mit großen Augen guckt und versucht zu verstehen, warum er denn jetzt Juwelen braucht und warum denn die Minenarbeiter nicht arbeiten, weil, kleiner Tipp an dich, junger Florian, weil die am Verhungern sind und du nicht genug Essen zur Verfügung stellst.
Bitte, Sir, ein ganzes Brot, hack jetzt Kohle. Peasant.
Und das mit dem Wuselfaktor ist tatsächlich nicht ungelogen und auch wirklich ein relativ ambitioniertes Ziel. Wenn man erstmal eine richtige fortschrittliche Siedlung hat, dann ist auf dieser Karte so dermaßen viel los. Das ist aber auch richtig schön anzugucken. Man kann immer irgendwo reinzoomen, zuschauen. Die Idle-Animationen von den Arbeitern und von den Berufsklassen ist toll. Man kann dem Jäger quasi, während er gerade jagen geht, also im Wald jagen geht, folgen und ihm zuschauen. Das ist halt so eins, wo ich bis heute noch nicht mit oder nur einmal mit Gegnern gespielt habe, weil ich mir die ganze Zeit denke, nee, ich kann das nicht mit Gegnern spielen. Ich gucke da so gerne zu, während ich gerade dem Gatherer, also dem Sammler, zugucke, wie er irgendwelche Sachen pflückt, brennt wahrscheinlich schon der ganze Grenzposten nieder.
Jörg, nein! Nicht
Jörg. Weil ich es nicht mitkriege und mir denke, oh, ist das aber hübsch.
Während hinter ihm die Hütte brennt, kommt zurück, wo ist meine Hütte? Alles weg. Oh Gott. Nee, das machen wir nicht.
Nee.
Ich würd gerne noch einen Satz dazu sagen, der schon in der Demo extrem geil war. Und wie gesagt, da gab es noch keine irgendwas. Also durfte man einfach bauen. Und was ich extrem cool fand, war, wie die Wege funktionieren. Und das ist nicht alles 90 Grad und das ist alles so, du kannst die wirklich um Häuser rumbauen und so. Sehr organisch. Weil das ist was bei diesen Wegegeschichten, ist ja auch bei Anno und so, dass du dann immer so 90 Grad Winkel machst und alles ist am Ende so eine Planstadt. Und die sehen am Ende aus wie Dörfer. Also wie jetzt, oder eben wie Städte, wie bei uns daheim, wo halt eine alte Stadt so eine neuen Stadt wurde und immer größer und Wege einfach komplett im Kreise komisch führen und das finde ich sehr apart.
Ja, das ist stimmt, das ist auch noch erwähnenswert, aber eigentlich, was du jetzt gerade eben gesagt hast, das Wegesystem ist nicht mehr so ein winkliges und abgekartetes Spiel.
Ein abgekantetes Spiel, um Gottes Willen. Sie dürfen jetzt ausschalten, es ist gerechtfertigt.
Es wird nicht besser.
Ja.
Okay, das wär's von Pioneers of Pagonia. Kostet zurzeit 34,99. Ich habe damals zum Anfang vom Early Access weniger gezahlt, das weiß ich. Das ist jetzt also auch immer weiter gestiegen und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass es langsam auf die Version 1.0 zugeht, weil der Preis ist schon deutlich höher. Ich glaube, was habe ich denn damals gezahlt? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Aber es war auf jeden Fall viel, viel weniger. Hm. Also wer möchte und solche Spiele mag, schlägt jetzt noch zu, bevor der fertige Launch kommt, weil dann, denke ich, wird es Richtung 50€ gehen. Bin ich mir relativ sicher.
Ja, ist aber auch verdient. Sowohl als auch.
Ja,
definitiv. Early Access jetzt finde ich das, was ich bisher gesehen habe in der Demo alleine, war klar, dass das so ein Spiel wird und also jeden Preis wert. Aber wer jetzt schon Lust auf Wuseln hat, eilet euch.
Ja, dann würde ich sagen, dein nächstes Spiel.
Ja, Ich mache jetzt die zwei Nicht-Aufbauspiele.
Okay.
Also ein kleines Spiel. Es heißt Small Spaces. Mein gut gezüchteter Algorithmus hat mir das ausgekotzt. Es ist herrlich. Es ist die Sims, nur ohne die blöden Sims und all den Mist, den man machen muss, sondern ich kann nur Häusle bauen und einrichten. Hervorragend. Das, was ich bei die Sims immer gemacht habe.
Mein persönlicher Albtraum.
Ist wunderbar. Small Spaces ist jetzt seit Mai diesen Jahres im Early Access. Die haben so eine richtig schöne Roadmap, die ist leicht zu sehen. Die wollen im September nochmal Updates bringen. Im Dezember nochmal Updates und dann ist es wohl fertig. Und dann kommt noch im nächsten Jahr ein Online-Modus vielleicht, wo man seine fertigen Räume zeigen kann. Und dann darf man sich gegenseitig bewerten. Was es ist, du hast kleine Räume, Überraschung. Wer hätte es gedacht? Und die muss man einrichten. Und du kriegst dann immer so einen Prompt. Du kannst machen, was du willst. Aber du kriegst einen Prompt von der Person, die da wohnt, wer das so ist, was die für einen Style hat, was die vom Beruf hat, ob die jetzt eine Büronische braucht, ob die gern liest, ob die 700 Katzen hat. Und dann sollst du das einrichten, dass gewisse Grundbedürfnisse gedeckt sind und auch Wünsche. Und dann kannst du dich tot dekorieren. Ich bin dann gar nicht so der, der jede Banane einzeln da reinlegt, auch wenn das quasi geht. Aber ich mag das, rauszufinden, wo stelle ich das Bett hin, wo gefällt mir das. Du kannst dann, wenn du was fertig hast, kriegst du Sterne. Von den Sternen kannst du dir dann neue Möbel kaufen. Also Sets, nicht einzeln, sondern ein komplettes Set. Also das ist dann die japanischen Sets. Dann hast du Küche, dann gibt es noch quasi IKEA, also Scandinavian Design. Ich denke, er durfte IKEA nicht benutzen, der Designer. Und dann gibt es noch, dass du dir zum Beispiel Wände selber einziehen kannst, also Rigipswände einziehen kannst. Dann kannst du ganz anders abtrennen und sowas. Und dann kommt jetzt wohl auch mit dem nächsten Update eine Sandbox, wo man sich auch selber Räume gestalten kann. Und ab da ist das Ding übrigens geil, wenn man eine Bude hat und möchte wissen vorher, wo man sein Zeug hinstellt. Das ist wie ein Design-Tool, ist hervorragend. Jetzt im Moment sind New York Flats, Berlin Altbau, japanisch drei Wohnungen jeweils immer und Tiny Homes, also Trailer. Und dann kommt wohl noch San Francisco Victorian Townhouse und nochmal ein Furniture Pack mit Zeug, Wetter. Im Moment wird es nur hell und dunkel. Das kann man aber auch ausstellen, weil es nervt manchmal, weil wenn du noch keine Lampe hingebaut hast, stehst du im Dunkeln. Ein Farmhaus soll noch kommen und ja, also ganz viel. Und ich fand das Spiel einfach geil. Also wenn man auf sowas steht, dass man einfach mal was einrichtet, Das war geil. Das war so gut.
Das ist mein persönlicher Horror. Ich bin die Art von Spieler. Ich habe Sims angemacht und habe mir das Haus genommen, das schon fertig dekoriert, eingerichtet war. Habe es mir angeguckt und mir gedacht, ja,
da gut. Kann ich sitzen, da kann ich schlafen. Genau, hervorragend.
Vielleicht muss ich noch ein Bett mit reinbauen zusätzlich. Das war es, schön. Aber ich habe mir niemals diese komplett leeren Häuser genommen, bei denen ich, ja, noch Sachen reintun musste oder Design.
Leere Häuser,
oder,
leere Grundstücke.
Oder wollte gerade sagen, oder noch schlimmer, wo ich vielleicht noch hätte Wände durchziehen müssen oder eine weitere Etage hinbauen.
Ja, göttlich. Oh, wobei ich sagen muss, dass die Treppenorganisation in die Sims ist einfach Krebs. Aber ansonsten, ja doch, Häusle baue. Ist mega geil. Und einräumen. Und dann Probleme haben, wie ja, da müsste jetzt was hin, aber da kommen Fenster und dann kann man da Sachen einziehen. Man kann auch selber so Decks reinbauen, so Hochbettsachen und so Kram, wenn du Altbau hast und richtig viel Platz. Das hat so Spaß gemacht. Das ist so gut. Man muss halt davon ausgehen, dass alle diese Personen alle ihre Möbel einfach in die Ecke werfen und neue kaufen. Aber das ist höchst unrealistisch ansonsten. Ich fand's super. Wer auf sowas steht, wer einfach sein Feng Shui benutzen will und das alles, dann gönnt euch. Es kostet 12,79, ist mal nicht im Sale. Ich glaube, das ist eins der wenigen. Ja, bis auf Pile-Up sind alle im Sale gerade, die ich hier anzubieten habe. Schau, ich knausere. Ist gerade für 12,79 kann man sich das besorgen. Der hat das sehr liebevoll gemacht. Ich finde es ein sehr schönes Spiel. Für die drei Leute, die jetzt sagen, oh boy, have fun.
Ja, gut. Dann lasse ich dir nochmal den Vortritt, weil ich habe nur noch eins.
Ach so. Haben wir uns verrechnet am Anfang. Wir sind richtig gut. Oh, willst du jetzt das Biber-Spiel? Wo ich einfach nicht aufhöre zu reden oder das andere?
Erstmal das andere, okay. Das Biber-Spiel, damit kannst du aufhören, dann kann ich zwischendrin aufstehen und mir einen Kaffee machen oder sonst irgendwas.
Kannst du dich einfach so outfaden lassen, ja, genau. Dann später im Schnitt, während ich nicht aufhöre zu reden. Worshippers of Cthulhu, jetzt gerade im Sale für 14,70. Rennt, lauft, Anno-Fans und Cthulhu-Leute. Wird später 24,50 kosten. wenn der Sale vorbei ist und ich denke, oh, so vom Gefühl her wird's ach nee, wartet, Leute. Ich rede totalen Schrott. Es ist mittlerweile raus, weil wir ja viel zu lange gebraucht haben. Es kostet 24,50, es ist ein absolutes Schnäppchen und jetzt gerade für 14,70 noch viel günstiger im Sale erhältlich. Das war eins von den Spielen, die ich vor 2 Monaten, als wir diese Folge geplant haben, besprechen wollte und dann haben wir es nicht gemacht. Ah! So, ich habe es im Early Access gespielt, das heißt, euch erwarten jetzt noch Wunder und Zauber, die ich nicht erleben durfte, weil es jetzt fertig ist. Das Ganze ist Anno. Es ist ein Anno-Klon, aber sie haben ein Lager gebaut, das sich einfach durch Magic, weil Cthulhu bla, ist auch völlig egal, es ist so geil. Wenn man eine neue Insel besetzt, dann hat man einfach alle seine Rohstoffe in dem gleichen Lager. Das ist einfach ein Space-Time-Continuum-swappendes Etwas, dieses Lager. Und du kannst von allen Ecken auf alles zugreifen. Das ist so geil, weil es das, was mich an Anno genervt hat, nämlich das, die 100 Bötchen organisieren, einfach wegfällt.
Das und die neue Welt.
Wir brauchen Milch. Wobei die neue Welt war nicht das Schlimme. Das Schlimme waren die ganzen Adligen, die schreien, wir brauchen mehr Schnaps und Felle. Es ist egal. Du bist ein Worshipper of Cthulhu. Du hast andere Worshipper of zum Beispiel Hastur, good old Hastur. Es ist alles super düster. Ich fand es super lustig. Es ist völlig übertrieben. Man hat dann seine Insel. Man baut es wirklich genauso auf wie in Anno. Man hat seine Kirche, die einen Radius hat, den man vorher nicht weiß. Viel Spaß. Das übliche Zeug, man baut seine Hütten, man baut seine Arbeiter, es baut alles aufeinander auf, die Leute haben Bedürfnisse, boom. Speziell ist, dass man einen Opferaltar hat, man kann dort so Holz oder Stein oder auch mit Essen Ikonen machen, die opfert man dann, dafür bekommt man dann wieder Rohstoffe, also Magie-Rohstoffe und man kann auch seine Disciples markieren. Das
Jünger.
Ist Jünger, ja, danke. Das ist so lustig. Also ich finde es lustig. Da wird dann groß Trara gemacht. Wir haben hier Ritual und dann muss man in so einem Minispiel, entweder man gibt mehr Rohstoffe aus und dann ist es egal, was man da hinmalt und dann funktioniert es immer. Oder man muss tatsächlich aus dem Gedächtnis ein Zeichen neu dem mit einem Messer in den Rücken malen. Und die zucken dann auch und du kannst da ganze Kunstwerke reinmachen, das ist total dumm und das bringt dann so Sachen wie, dass die eine Spezialisierung auf Schweinezucht haben.
Kennt man ja.
So
Mensch,
blöd.
Mensch, wir brauchen mehr Hühner. Ja. Komm mal her, Ludwig.
Lass dir mal den Rücken mit diesem Dolch hier verschönern. Scaring. Es war auch mal modern. Also ist es so blöd und es ist alles auf 300 gedreht und dann du hast dann so einen dämonischen Helfer, der dir erklärt, was dein Plan ist jetzt und der sagt, du musst das und das machen, sonst suchen wir uns einen anderen, der Cthulhu wieder erweckt, weil ich so genug Irrekultisten, wir brauchen dich nicht. Und dann musst du dir ganz doll Mühe geben und dann lobt er dich. Und es gibt nur eine Form von Kampf, das ist Seekampf, das ist auch Anno. Aber du hast keine Schiffe, deine Gegner haben zum Teil Schiffe, wenn das keine anderen Kultisten sind. Nein, du schmeißt 1 bis 12 Leute ins Wasser, dann blubbert's lustig und dann kriegst du ein Monster, das langsam vor sich hin stirbt. Das muss man echt gut timen. Und dann kannst du mit dem alles kaputt hauen. Und das ist einfach nur herrlich dumm. Und das macht einfach Spaß. Also es ist Anno, wo jemand einfach einen kräftigen Schuss H.P. Lovecraft draufgeschüttet hat, das gut durchgeschüttelt hat, gesagt, hier, bitte, have fun. Ich fand's königlich.
Das wollte ich gerade fragen. Hat's denn auch langfristig Spaß gemacht?
Ich habe mich so gefreut, dass es doch schon rausgekommen ist, weil da jetzt noch die anderen Maps dabei sind. Also es war die Hälfte quasi war released zum Early Access, völlig fertig auch. Und jetzt sind quasi die letzten Szenarien noch raus. Und es gibt natürlich einen Sandbox-Mode und ich glaube, du kannst auch Multiplayer spielen, ja.
Gut, also im Endeffekt, wer Anno mag, aber keinen Bock auf das ewige Verschiffen hat und,
und H.P. Lovecraft mag,
der kann zuschlagen.
Ja, also wer bei Anno und Cthulhu sich freut, kann jetzt loslegen.
Ist eigentlich eine echt krass,
ist eine wilde
also,
Mischung.
Also richtig wilde Mischung, muss ich sagen. Also ja. wie die da drauf gekommen sind, aber gut.
Ja, ich weiß nicht, Cthulhu wird, glaube ich, überall mal drauf gekippt, wenn es geht, weil das einfach mittlerweile auch einfach Mainstream ist, glaube ich. Also, naja,
ja,
Gaming-Mainstream.
Ja, ich wollte nicht nur Gaming-Mainstream, das ist ja auch so im Film ist es ja auch mittlerweile deutlich vertretener und ja, was weiß ich nicht alles.
Wurde wiederentdeckt sozusagen. Genau. Ja, das Spielprinzip, warum das Rad neu erfinden, wenn Anno gerade da ist.
Richtig, und vor allem, wenn ein neues Anno noch ein bisschen hin ist.
Das haben sie schon schlau gemacht. Also wer Bock auf sowas hat, wer bei Anno eigentlich das Inselbauen geil findet, ohne dieses, okay, jetzt muss ich dieses Schiff da hinschicken und welches baue ich und dann werde ich ständig von Piraten angegriffen. Ja, das ist geil. Also für mich war das genau das, was ich an Anno geil finde, ohne das, was ich an Anno nicht geil finde.
Haben deine Kultisten oder deine Jünger auch dieses, wollen die auch Alkohol und so weiter haben? Haben die Bedürfnisse?
Die haben Bedürfnisse. Also es ist nicht ganz so krass.
Okay.
Na, die brauchen schon Nahrung und du musst halt dann, also du hast schon auch diese ganzen Wirtschaftsketten, die du aufbauen musst. Die wollen Klamotten, die geben dann halt mehr Faith, ne? Also du Glaube, dann beten sie Dollar.
Ist auch geil. Nein, ich bete nicht genug für Cthulhu, wenn ich nicht meinen Schnaps oder meine Klamotten kriege, meine Designerrobe oder so.
Weißt du, wenn du weißt, dass er da ist, dann fehlt dieses Geheimnisvolle, weil ab und zu kommt da halt ein Tentakel aus dem Meer und es ist halt auch du stirbst eh am Ende.
Ist auch wieder wahr.
Also, ne?
Ich will jetzt auch gar nicht das Fass aufmachen, warum man überhaupt Cthulhu folgen sollte, weil im Endeffekt rennst du ja mit voller Wucht auf deinen Demise, auf deinen Untergang zu.
Aber ja, wie gesagt, aber das, vorher.
Wie gesagt, das Fass will ich gar nicht erst aufmachen. Ich glaube, dann können wir noch mal eine Stunde drüber reden.
Ich denke, das Wort, das du suchst, ist Depravity. Depravity. So, das war mein Aufbauspiel Nummer 1.
Gut, bevor wir gleich zum ewigen Monolog kommen, komme ich zu meinem dritten und letzten Spiel, ein Roguelite. Und wenn ich jetzt Motion Twin sage, wird das vielleicht dem einen oder anderen ja bekannt vorkommen. Dir vielleicht, sagt dir der Name Motion Twin was?
Nee, wollte gerade sagen, ich bin weder einer noch der andere.
Also wenn ich jetzt einen Namen sage, einen Titel, den sie gebracht haben, den kennst du analog wie auch virtuell.
Ach, wir reden jetzt gar nicht von einem Spiel, wir reden von einem Entwickler.
Ja.
Ach so.
Da rennt der Hund unterm Tisch.
Ich weiß nicht, was gerade passiert
ist. Da rennt der Hund unterm Tisch
plötzlich. Es ist eine Karte vom Kühlschrank gefallen und ich rede hier von einer Postkarte. Hat den Hund sanft am Öhrchen berührt, was dafür gesorgt hat, dass er mit Karacho, musst du dich jetzt unterm Schreibtisch verstecken.
Das ist ein Wolfsspitz, ein Tier, wo Leute die Straßenseite teilweise wechseln. Ja. Und jetzt sitzt sie da und guckt uns mit großen Augen an und fängt an, in den Teppich, versucht dann ein Loch in den Teppich zu graben.
Es ist ein Schoßhund. Auch der Wolfsspitz möchte auf den Schoß.
Ja, okay. Also wenn ihr jetzt gleich im Hintergrund Scharren hört, dann ist das unsere Happy.
Ja.
Motion Twin sind die Macher von Dead Cells.
Ach.
Ja, ach. Dead Cells ist ja mittlerweile komplett fertig. Da kamen ja Jahre immer noch DLCs und Inhaltspatches und so weiter und so fort. Und jetzt
Ein Brettspiel,
über das wir auch nochmal eine Folge machen müssen.
Ja.
Ist auch in der Pipeline. Keine Sorge, das kommt.
Die Leute haben sich schon sicherlich sehr gesorgt. Sind alle da. Kommt denn endlich das, wovon sie noch nie geredet haben?
Es gibt doch ein Dead Cells-Spiel draus. Warum haben sie noch nicht drüber geredet? Bestimmt. Das machen sie bestimmt.
Jeden Moment.
Ich warte nur drauf.
Ja.
Na, auf jeden Fall haben sie jetzt Windblown rausgebracht.
Mhm.
Kam am 24.10.2024 raus und ist eine Überraschung, ein Roguelite wie Dead Cells. Nur Dead Cells hat sich ja auch ein bisschen durch diese Speedrun, um das Speedrun-Element bemüht, dass wenn man in Dead Cells schnell durch den Level ist, konnte man bestimmte Boni freischalten. Windblown dreht das Ganze nochmal irgendwie auf 180, denn dieses Spiel ist unglaublich schnell. Es ist ein isometrisches Roguelite, das heißt, man guckt von schräg oben auf eine Karte und steuert einen Helden in, ja, so Zelda-Manier, würde ich sagen. So ein bisschen, oder auch am besten Hades. Hades auf Speed.
Okay.
Während man bei Hades noch ein bisschen vorsichtig und langsam vorgeht, muss man bei Windblown sich wirklich schnell bewegen, viel hin und her dashen.
Okay, also jetzt mal kurz, wenn man bei Hades zuschaut, kriegt man schon einen epileptischen Anfall.
Ja, aber Hades ist vergleichsweise trotzdem immer noch gemächlich.
Ach so. Darf ich mir das dann jetzt so vorstellen, wie wenn du bei Vampire Slayer am Ende nur noch stroboskopartiges Licht auf dem Bildschirm hast?
Nee, gar nicht mal so. Okay. Also die Übersicht behältst du sehr gut. Es ist einfach nur ein sehr, sehr schnelles Gameplay. Das heißt, du musst schnell reagieren, du musst schnell zuschlagen. Und wenn du nicht wirklich weil, also wenn du nicht schnell genug bist, dann kann es gut sein, dass du Leben verlierst und alles drum und dran. Und dieses Geschwindigkeitsgefühl kommt vor allem auch deswegen auf, zwischen den jeweiligen Kämpfen. Also man hat quasi immer ein Level, den man von Anfang bis zum Ende durchläuft. Und man kommt dann immer in abgesteckte Areale, kennt man auch aus Roguelites wie Hades und dergleichen, wo man alle Gegner besiegen muss und dann geht's weiter. Und wenn man zwischen diesen Arealen ist, bewegt man sich meistens über ganze Plattformen, schwebende Felsen und dergleichen, rennt Berge hinauf oder. Und das passiert dann teilweise in einer solchen Geschwindigkeit, dass du schon das Gefühl hast, okay, das geht relativ fix vonstatten. Windblown ist tatsächlich insofern sehr nah an Dead Cells dran, dass man sehr viele Waffen freischalten kann, sehr viele passive Traits, also oder Feats, die einem bestimmte Boni oder auch Nachteile bringen. Dafür ist man dann zum Beispiel mächtiger, kriegt mehr Schaden oder. Also der ganze Roguelite-Klassiker-Kram. Was Windblown aber jetzt mal abgesehen von dem Geschwindigkeitsgefühl ausmacht, ist, es ist ein Koop-Roguelite. Das heißt, man kann es bis zu drei oder vier, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hätte nochmal nachgucken sollen. Ich wollte jetzt gerade eben vier aus Reflex sagen, aber ich.
Sind aber eigentlich immer vier. Ja. Mehr oder weniger Freunde hat man nicht.
Ja. Und ich habe Windblown damals auch im Rahmen von einer Endtower-Berichterstattung Zugriff auf den Early Access bekommen. Muss sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das mit meinem ehemaligen Endtower-Kollegen Crispin zusammengespielt und wir sind da teilweise durch die Level gedasht und haben Gegner erledigt und so weiter und so fort. Und das ist wirklich mal ein Roguelite, ein Koop-Roguelite, das man im Multiplayer richtig schön spielen kann. Und ich würde dich ja theoretisch fragen, ob du das mit mir spielen willst, aber ich glaube, du kriegst die Krise.
Ich probier's mal.
Da weiß ich nicht, ob du dir das jetzt holen möchtest, weil das ist jetzt nämlich der Punkt. Mittlerweile ist es schon bei 25 Euro.
Sheesh.
Ist aber völlig gerechtfertigt, weil sowohl was die Inhalte bisher als auch die neu dazugekommenen Inhalte angeht, lohnt sich das vollkommen. Und vor allem, es ist schwer. Ich bin nie über die dritte Welt hinausgekommen.
Das ist ja toll.
Nee, das finde ich
ja dann richtig.
Ja, also das finde ich tatsächlich gut, weil es ist tatsächlich so ein, du wirst mit der Zeit immer besser. Du weißt, wie funktioniert welcher Gegner und dergleichen. Und das ist nicht ein, oh, ich habe jetzt gerade Pech gehabt, sondern ja, okay, der Gegner greift so an. Ich war es jetzt gerade. Ich habe gerade Blödsinn gebaut. Ich habe nicht, war nicht aufmerksam genug. Der Boss ist neu und ich habe seine Mechaniken noch nicht studiert und so weiter. Also der Fortschritt fühlt sich bei Windblown für mich sehr natürlich an und fair, wenn man das so sagen kann. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder Momente, wo man sich denkt, kacke, jetzt kriege ich gerade überhaupt nicht die Items, die ich gerne für mein Bild gebraucht hätte, weil natürlich kann man wieder Items freischalten und so weiter und so fort, ja, gegen eine Währung, die man kriegt oder gegen Erfahrungspunkte etc. pp. Und da muss man natürlich Glück haben, dass man auch die Items, die man gerne geplant hat, auch kriegt. Wenn das jetzt gerade mal nicht so funktioniert, wie man sich so oft hat, na, blöd, aber man kann es eigentlich immer schaffen, dass man mehr oder weniger gut zum Ende kommt und auch den Endgegner besiegen kann.
Okay.
Ich war bis jetzt halt einfach nur zu schlecht dafür.
Okay. Ich habe zwei Fragen zum Multiplayer. Wenn es ein Roguelite ist, reicht es, wenn einer stirbt und dann ist rum? Oder ist das Resurrection und dann?
Es ist Resurrection. Du kannst während des Kampfes deinen Partner, ich glaube, bis zu im Early Access war es da, oder in der Early Access Phase, wo ich es gespielt habe, war es ein oder zweimal. Da war es, glaube ich, begrenzt. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr reingeguckt. Du kannst jederzeit versuchen, deinen Mitspieler zu beleben. Das Problem ist, das ist halt auch.
Das ist der Klassiker, ja.
Ja, es ist halt auch relativ schwer. Aber wenn alle tot sind, dann war es das.
Also, das heißt aber, wenn einer stirbt, darf der andere dann ewig weiterspielen,
ja,
bis er auch stirbt. Okay. Und das Zweite ist, wird es einfacher, schwerer oder ist es gleich, wenn mehr zusammenspielen?
Also, uns kam es damals angepasst vor. Es war trotz allem schwierig. Mir kam es einen Ticken leichter vor.
Mhm.
Also, das ist auch wirklich, vor allem, wenn du gut aufeinander abgestimmt bist, kannst du teilweise richtig geile Kombos machen, weil sich manche Fähigkeiten auch miteinander kombinieren lassen.
Ja.
Und wenn du alleine spielst, hast du halt nur so und so viele Fertigkeiten, die du gleichzeitig einsetzen kannst. Du hast eine Hauptwaffe und eine Nebenwaffe und noch ein Trinket. Und die kannst du jetzt zum Beispiel verwenden, indem du hast ein großes Schwert. Mit dem schlägst du dreimal zu und dann haust du mit deiner Zweitwaffe, was könnte man daneben, ein magischer Angriff noch oben drauf, dann ist er gestunt. Das heißt, du kannst dann richtig draufhauen. Wenn du zu zweit, dritt, viert spielst, kannst du das halt noch, diese Kombinationsmöglichkeiten noch viel weiter hochtreiben. Also es lebt auch wahrscheinlich sehr vom Koop. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel im Koop gespielt, weil es auch im Early Access hatte das halt auch wirklich niemand, den ich kenne. Und Crispin und ich hatten jetzt auch nicht immer so viel Zeit. Wir haben ja auch für Endtower Sachen gemacht und hatten dann ja auch nebenbei unser Privatleben, Beruf und so weiter und so fort. Also da hat das ja nicht immer ganz so gut funktioniert. Ja, ist eines dieser Spiele, die ich jetzt gerade ruhen lasse, bis es noch mal ein bisschen weiter gereift ist. Weil ich habe dann auch immer den Punkt erreicht, wo ich für mich gemerkt habe, okay, der Level, in dem ich jetzt bin, der ist echt hart und ich kämpfe mich hier mühsam Stück für Stück vor, muss dafür aber immer noch die anderen zwei Level vorher machen und hat dann irgendwann keine Lust mehr. Aber es ist auf jeden Fall richtig schön herausfordernd. Es hat einen ziemlich makabren Humor teilweise und die Geschichte, auf die Geschichte gehe ich jetzt gar nicht groß ein. Das kann ich vielleicht mal machen, wenn das Spiel mit dem 1.0 Release draußen ist, dann wird es auf jeden Fall eine Folge von mir kriegen. Vielleicht kann ich dann auch mal jemanden begeistern, der es mit mir zusammenspielt. Dann gehe ich ein bisschen auf die völlig irrelevante Geschichte ein. Aber ansonsten, Roguelite-Fans, die Dead Cells gemocht haben, werden Windblown lieben. Es ist halt jetzt kein 2D-Roguelite mehr, wie bei Dead Cells, wo man so ein bisschen Plattformelemente drin hat, sondern es ist jetzt so ein ja, Action-Iso-Perspektive, wo man deutlich schneller unterwegs ist, was aber nicht weniger unnachgiebig ist wie Dead Cells. Also von daher vollste Kaufempfehlung. Und wie gesagt, aktueller Stand 24,99. Nicht im Sale.
Okay.
Dann, ich klinke mich geistig aus.
Eines der Bieber-Spiele. Honorable Mention, Bieber-Spiel 2. Heroes of the Storm, nein. Wie heißt das? Storm, irgendwas? Oh Gott, ich habe vergessen, wie es heißt.
Heroes of the Storm ist das Blizzard-Spiel. Nein, das ist was
völlig anderes. Wie heißt es denn? Es
ist Stormgate?
Nee, oh mein Gott. Das ist jetzt peinlich. Moment.
Ich überbrücke mal und erzähle einen Schwank aus meiner Gaming-Zeit. Ich spiele gerade wieder Hades 1.
Ach.
Ja, weil Hades 2 kommt ja demnächst. Also habe ich mir gedacht, ich möchte Hades 1 nochmal spielen. Ich habe es immer auf der Switch gehabt und habe es da bis zu 200% durchgespielt. Mhm. Und jetzt spiele ich es gerade auf dem Steam Deck nochmal. Und muss sagen, es macht Spaß. Ist auch immer noch gut, kann man immer noch problemlos spielen. Hades 2 gefällt mir trotz allem besser. Also wird auch den großen Hades 1 und Hades 2. Wir machen eine Hades 2 Themenwoche, sobald es rauskommt. Ja,
genau, eine Woche.
Ja, mit jedem Tag eine Folge. Zu den Charakteren, dann machen wir eine Lore-Folge, dann vergleichen wir Hades 1 und 2, dann kommt die Warum Motion Dingsbums da, so heißen die nicht, das waren jetzt Motion Twin, waren die Windblown-Leute. Supergiant Games, niemals einen Nachfolger gebracht hat, einen zweiten Teil von irgendeinem Spiel außer Hades und so weiter. Das melken wir tot. Wird sich keiner anhören. Das sind alles Monologfolgen, wo nur ich rede, vor so abgelesen, mit KI. Das machen wir mit KI. Meine Stimme in KI einspeisen, die liest das dann vor, so richtig. Und dann sagte er dies und jenes. Hast du mittlerweile rausgefunden, wie das Spiel heißt?
Überhaupt nicht. Es ist so schwierig, das Spiel zu finden. Es regt mich gerade so auf.
Es war auf jeden Fall im Epic Store.
Was mit Sturm? Ja, es regt mich gerade auf, weil ich Heroes of the Storm im Kopf habe. Ich kriege das jetzt gerade nicht aus meinem Kopf. Und das macht mich ganz irre.
Soll ich es in den Shownotes hinzufügen?
Nein.
Ja,
wir schneiden das.
Nee, das lassen wir drin. Das lassen wir alles drin, doch.
Nein.
Doch, das lassen wir drin, doch, doch. Das ist hier Live-Unterhaltung, was ihr hier hört. Das
gibt's doch nicht.
So sieht aktuelle 1:1-Recherche aus, wenn man vorher vergessen hat, nochmal.
Ich hatte es mir noch angeschaut. Ich habe gedacht, das muss ich mir nicht aufschreiben. Das weiß ich doch dann. Against the Storm, mein Gott. Wisst ihr, wie viele Spiele mit Storm es gibt? Direkt daneben ist Warhammer Stormground. Wir reden von Against the Storm. Das zweite Bieber-Spiel, Honorable Mention, ist, glaube ich, mittlerweile komplett raus. War lange im Early Access, super Aufbauspiel. Super schwierig, Unforgiving, auch gut. Aber wir reden jetzt über Timberborn. Beste Aufbauspiel ever. Das Bieber-Spiel. Dämme bauen, Wasser, Physik ausnutzen, alles überschwemmt, alles ist furchtbar, jeder stirbt ständig, es ist banished, nur mit Bibern.
Das ist mein Slogan.
Ihr seid eine Biberkolonie, die versucht zu überleben. Es ist ein dystopisches Restland. Die Menschheit hat alles zerstört und ist auch jetzt endlich weg. So können die Biber übernehmen. Die Biber haben zwei verschiedene Arten. Die natürlichen Biber, die eher schauen, dass sie mit im Flow gehen, und die Industriebiber, die Engineers, die alles zerstören. Ich mag die anderen lieber. Man hat eine Siedlung, man muss Häusle bauen, man muss schauen, dass die sich vermehren. Die einen vermehren sich durch ganz normalen Geschlechtsverkehr. Dafür brauchen sie Häuser, weil sie das nicht gerne in der freien Natur machen. Die anderen machen das, indem sie Biber züchten in Fässern, in künstlichen Uterussen. Deswegen mag ich die anderen echt lieber. Man muss schauen, dass die zu essen haben, man muss schauen, dass die einen Ort zum Schlafen haben, man muss schauen, dass die Medizin haben, man muss schauen, dass sie Wasser haben, denn es kommen die Dürren. Wasser weg, wenn man keinen Damm gebaut hat, stirbt alles. Ab und zu kommt dann aber auch noch Bad Water, heißt es im Englischen, also total kontaminiertes Ekelwasser, kann man nicht trinken, alles stirbt. Also man muss gucken, dass man zwar einen Damm baut, aber auch das Ekelwasser wieder wegbekommt. Dazu muss man unendlich viele Ressourcen sammeln. Dazu muss man seine Wirtschaft aufbauen, und es ist wunderbar. Wir haben mittlerweile Updates bekommen. Danke, ihr Biber-Götter, dass man entweder für die Engineers gibt es eine Art U-Bahn-System, bei den anderen gibt es so
Ziplines, waren
es Ziplines, ja, was heißt denn das auf Deutsch?
Oh Gott, ja, also.
Ja, gibt es auch auf dem Spielplatz, ne?
Ja, genau, aber.
Kabel Gott. Mit Sitz dran.
Ja.
Ziplines. Bitte googeln Sie Ziplines, finden Sie doch selber raus, wie das auf Deutsch heißt. So. Gott. Ich habe da viel recherchiert. Weil die Wege einfach nicht mehr funktionieren, weil je weiter man vom Zentrum entfernt ist, desto länger laufen die. Mit den Ziplines wird es wieder anders. Und am Ende, das ist so ein Spiel, wenn du da eine Woche zwischendrin nicht spielst an deinem Spielstand, sitzt du davor und denkst dir, welcher Irre hat das denn gemacht?
Seilrutsche.
Seilrutsche?
Ja.
Seilbahn.
Zipline ist eine Seilrutsche. Ja, aber
ich hätte jetzt Seilbahn genannt. Das, was auf dem Spielplan ist, hätte ich nicht Seilrutsche genannt.
Ja, ich wollte nur sagen,
das ist. Mir wurscht, was der Duden sagt. So, bitte kommentiert. Findet ihr Seilbahn oder Seilrutsche richtiger? So, Engagement engaged. Timberborn ist jetzt schon ewig in der Early Access, seit September 21. Im Steam steht mindestens ein Jahr. Mittlerweile sind sie so weit, dass sie halt einfach sagen, hey, das wird einfach immer teurer. Ich habe es vor Jahren gekauft. Also es war bei mir viel billiger. Im Moment kostet es 33,99 €. Ist gerade auch im Sale für 23,79 €.
Was ist denn das für eine?
Ich habe es mir auch gerade gedacht, deswegen habe ich gerade so gezögert. Ich dachte, das wäre eine arbiträre Zahl. Das ist okay. Gut, das andere hat auch 12,79 € gekostet. Das ist halt prozentual. Was willst du machen? Also wer auf geile Aufbauspiele steht, wo man dann auch so schön überlegen muss, was man wohin baut, weil du später Platz brauchst für was anderes, und wo man 7000 Mal dann sagt, ah, das hätte ich anders machen sollen, okay, das weiß ich beim nächsten Mal neu baut. Die haben jetzt mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man selber Aquädukte baut. Man kann gigantische Strukturen bauen, um dieses Wasser von A nach B zu bringen, damit Strom dann auch erzeugen, was dann andere Sachen automatisiert. Ich hatte dann eine Siedlung, die eigentlich nur noch von Robotern geführt wurde, was der Vorteil ist, dass dann die ganzen Biber frei sind und dann glücklicher werden, weil sie nicht mehr arbeiten müssen, die Utopie, und dann ging mir das Öl aus und dann war alles schlimm. Also, das war aber auch meine Schuld. Und also, es ist so ein wunderbares, alles muss überingeniert sein, spielen, und es macht einem einfach so viel Spaß, und ich kann da einfach Stunden drin versenken.
Mhm. Jetzt komme ich und erzähle mal von die Schattenseite von diesem Spiel, als jemand, der nur ab und zu mal rübergeguckt hat und vor allem hauptsächlich das Audiovisuelle mitbekommen. Nein, nicht der Sound vom Spiel, sondern der Sound von der Spielenden. Dann kommt sowas wie, wieso geht ihr da nicht lang? Da ist ein Weg, wieso nehmt ihr den nicht? Nehmt ihn! Oh, ja,
weil er feststeckte, weil ich ihm den Damm auf den Kopf gebaut habe.
Oder sowas wie, hört auf euch zu vermehren, hört auf euch zu vermehren, das geht nicht, nein, diese jenes, warum esst ihr nicht? Ihr habt doch zu essen.
Das verstehe ich wirklich nicht. Die haben zu essen und dann laufen sie lieber arbeiten, anstatt sich was zu essen zu holen, und sterben dann auf dem Weg. Das ist ja wohl eigene Dummheit.
Also ich habe mindestens 1 bis 2 Mal kriegt man pro Spielsitzung immer irgendein Gefluche und dergleichen. Also ich glaube, man muss auch eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen, oder?
Ich sag ja, banished. Banished ist einfach, oh mein Gott, die Siedlung floriert, Pest. Ja, okay, dann floriert hier halt nichts, alle tot, tragen wir sie zu Grabe. Oder, oh, ich hab's geschafft, dass endlich genug Äpfel wachsen. Ja, wie wär's mit einer Dürre? Oder Winter, richtig kalter Winter. Pff, einen Monat früher, was soll's? Ja, oder hey, ich bräuchte unbedingt Pflaumen. Mal schauen, wann der fahrende Händler kommt mit seinem Bötchen. Und dann hat er alles dabei, außer Pflaumen. Also es ist einfach nur Spiele, die dich hassen.
Ja, einer der Gründe, warum ich diese Spiele nie spiele. Ich habe es immer wieder mal probiert.
Wunderbar.
Nee, ist grausam. Aber okay, vollste Empfehlung, ne?
Ja, absolut. Es ist einer der, ich habe sehr, sehr, sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Also Factorio ist an sich natürlich noch viel kniefieseliger und viel genauer, aber es ist auch so ein Spiel, wo du so viele Sachen verknüpfen musst und schauen musst, dass sie von A nach B kommen und wie du es machst und das wieder weg und das wieder hin. Factorio ist so ein Spiel, das mich daran erinnert, all diese super aufwendigen, in sich verknüpften Spiele, wo du echt gucken musst, was du gemacht hast. Und wie gesagt, also für mich, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ja, das weiß ich ja alles, ich habe da immer den gleichen Aufbau. Für mich war es dann oft so, wenn ich dann eine dieser Karten nach einer Zeit wieder besucht habe, wenn ich nicht da war, habe ich überhaupt keine Ahnung mehr gehabt, was ich da hingebaut habe. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dann startet man eine neue und man lernt so viel und sie haben so viel Neues eingebaut mit der Zeit und bauen immer wieder Neues ein und man wird so viel schlauer und macht die gleichen Fehler nicht mehr und dann kann man so gigantische Großprojekte planen und das macht einfach Laune.
Ja, dann greift zu, wenn ihr solche Spiele mögt. Also ich greife nicht zu.
Bin ja froh. Ich mache jetzt deine Spiele auch jedes Mal runter.
Roguelite, da stirbt man ja ständig.
Nee, ich sage ja auch immer, wer das mag. Und
ich würde das mit diesem Abschätzen.
Nein, das ist wirklich nicht abschätzen gemeint. Ganz ehrlich, ich würde solche Spiele wirklich gerne mögen. Also würde ich wirklich. Ich würde wirklich mich gerne hinsetzen und sagen, okay, Banished zum Beispiel wollte ich immer spielen, aber ich kann das einfach nicht. Ich habe dafür nicht die nötige Frustrationstoleranz. Ich sitze dann irgendwann und denke mir, aber ich habe mir so viel Mühe gegeben und jetzt sind alle tot.
Ja, aber ist doch wie ein Roguelite.
Ja, aber länger.
Es kommt auf Roguelite drauf an.
Nee, also ganz ehrlich, kein Roguelite geht von einer Runde so lange.
Weißt du, das Ding ist bei solchen Sachen, dass du schon frühzeitig merkst, dass alles stirbt und dann einfach aufhörst.
Ja, das ist das Problem, ich merke sowas nicht. Ich denke mir dann immer noch, ich kann die Kurve noch rumkriegen.
Oh, und auch wie bei Banished, die Biber haben alle Namen, man kann sie auch selber benennen. Das heißt, man weiß dann, dass der eine Biber gestorben ist. Wegen dir.
Emotional hier.
Es geht, aber es ist trotzdem schlimm. Gibt auch Baby-Biber.
Oh.
Und man kann, ultra weird, so, man kann in diese Breeding Pots hineinschauen, wenn man nah ran
scrollt.
Okay. Ja, dann ist da so ein Biber-Embryo, der herumschwimmt und denkst einfach nur nötig, ganz nötig. Aber ja, es geht. Also haben sie sich Mühe gemacht. Und es ist auch ultra der Wuselfaktor, ne? Man kann denen auch wunderbar zuschauen bei dem, was die machen und so.
Das stimmt, das hab ich mir auch gedacht. Das war wirklich schön mit anzusehen. Also da ist wirklich was los auf der Karte.
Ja. Ja, also Timberborn, absolute Kaufempfehlung. Von mir aus könnt ihr alles andere in die Ecke kloppen und nur das kaufen. Aber es ist viel Schönes dabei. Und ich muss sagen, also wenn ich mir jetzt von meiner Liste ein paar aussuchen müsste, die ich jetzt, wo ich sage, kauft die auf jeden Fall, wäre es eigentlich für die Aufbauspiele, das, was ich am allermeisten spielen will, ist echt Timberborn, Worshippers of Cthulhu, die zwei großen Sachen, wo ich sage, kauft die. Die sind geil, der Rest ist eher so Spielereien.
Ja, das bei mir, denke ich, ist es relativ klar. Also von den drei Spielen kann ich zwei bedenkenlos empfehlen und Dungeon Crawler, naja, wenn man es mag.
Ja, gut. Oh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben eine seit Monaten geplante Folge aufgenommen. Dafür, dass wir so lange Vorlauf hatten, haben wir extrem wenig recherchiert.
Aber es ist immer so dieses, komm, wir nehmen jetzt mal auf. Und dann ist immer irgendwas dazwischen gekommen, andere Folgen oder dergleichen. Ja, oder
das Leben,
genau.
Ja.
Also von daher, schön, dass es geklappt hat. Danke, dass du dich heute Abend mit mir hier hingesetzt hast.
Dass wir uns hier zusammengefunden haben, in unserem gemeinsamen Wohnzimmer.
Ja, genau.
Ja. Und uns
gegenüber sitzen dürfen.
Ja.
Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß.
Ja.
Und wollt uns weiterhin unterstützen. Das könnt ihr natürlich indem ihr auf unsere Webseite geht, www.keinbrotnurspiele.letzcast.fm und uns nettes Feedback dalasst. Das klappt schon relativ gut. Wenn ihr uns aber richtig helfen wollt, dann könnt ihr etwas tun, um unsere Reichweite zu erhöhen. Auch wenn ihr uns nicht auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und Co. hört, geht doch vielleicht mal dahin, wenn ihr da einen Account habt, sucht unseren Podcast und gebt uns doch mal eine Bewertung, die eurer Meinung nach angemessen sind, also 5 Sterne.
Es gibt keine Minus.
Und helft uns so, dass wir noch ein paar weitere Hörer erreichen. Denn wir merken, so langsam erreichen wir diesen, wie sagt
man? Kritische Masse?
Threshold, wollte ich sagen. Ah. Diesen Punkt.
Benchmark und andere wichtige Business-Begriffe.
Threshold ist, glaube ich, nicht mal ein Business-Begriff.
Nein, das ist einfach nur.
Also wir erreichen langsam den Punkt, die Schwelle, wo es uns langsam schwerer fällt, neue Zuhörer zu erreichen. Jedenfalls gefühlt, wir können es nicht wirklich sagen. Aber wenn ihr uns helfen wollt, dass wir weiter Zuhörer kriegen.
Mhm. Damit wir das nächste Mal nicht betteln müssen, dass auch jemand von uns auf die Gamescom kann.
Richtig. Jetzt dürfen sogar 2 von uns hin, aber dazu in einem zukünftigen Podcast mehr. Und dass noch mehr Leute quasi sagen, nicht nur Christian Schmidt und André Peschke, was heißt nur, aber das jetzt bitte nicht falsch verstehen, ihr beiden, wenn ihr zuhört, oder Sebastian Stange, sondern dass noch mehr sagen, hey, von denen habe ich gehört, da komme ich gerne mal vorbei. Ich führe gerade auch im Hintergrund noch mal ein Gespräch mit einem Podcaster und ob der gerne zu uns kommen möchte, aber da möchte ich jetzt noch nicht weiter ins Detail gehen. Einfach mal kurz hier so ein bisschen als Teaser. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung.
Bewerten Sie mich.
Und damit könnt ihr uns wirklich, wirklich einen großen Gefallen tun. Ansonsten.
Außerdem kribbelt es immer so wohlig.
Ja, das ist richtig. Ansonsten vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
Ich will auch noch was sagen.
Ja, Entschuldigung.
Ich mache jetzt einen Shoutout, für den ich nicht gebeten wurde. Und die wissen gar nicht, dass ich sie outschaute. Mir hat jemand, eine Freundin hat einen Bekannten empfohlen, der auch einen Podcast hat. Und ich vermute, dass unsere Demografie das vielleicht interessant finden könnte. Es geht um Männer. Medizin für Männer. Der Podcast heißt Schwanz egal, aber Hoden wichtig. Ein Arzt und ein Soziologe sprechen über Männerprobleme, über medizinische und psychische Probleme, die man als Mann haben kann und wie man damit umgeht und warum alles, was ihr habt, so verboten ist. Man darf darüber nicht reden und dann tun sie es trotzdem. Und das finde ich hervorragend. Und vielleicht, wenn die mich nehmen, bin ich da mal zu Gast, weil ich habe auch noch ein echtes Leben und da habe ich tatsächlich Berührungspunkte mit so Zeug. So, also ihr Männer ab 35, bereit für eure erste Vorsorgeuntersuchung an Stellen, die ihr nicht berührt haben wollt, rennt, eilt, hört es euch an. Ich finde das ein wichtiges Thema und ich würde mir wünschen, dass es mehr besprochen werden kann, darf und wird. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal erwähnt haben, weil ich den ganz toll finde. Das ist ein ganz frischer, neuer Podcast. Also dürft ihr den auch gleich bewerten. So, 4 Sterne. 5 für uns. Nein, auch gerne da. Aber hört es euch mal an, gibt es auch auf den allen üblichen Podcatchern. Ich habe sie jetzt auf Spotify. Ihr werdet es finden. Nochmal Schwanz egal, aber Hoden wichtig. Sympathische Kerls. Haut euch mal das aufs Ohr.
Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Also, dass ihr auch nicht unbedingt euch das jetzt merken müsst, sondern dass ihr auf den Link klicken könnt und dann findet ihr den. Grüße auch von mir.
Und dann könnt ihr ja denen wiederum sagen, dass ihr von uns kommt. Dann werden sie verwirrt sein. So.
Ja, dann vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Jenny, ich wünsche dir einen schönen Abend. Wir sehen uns in.
Ich muss jetzt noch mit meinem Mann abhängen.
Genau, ich muss auch noch mit meiner Frau abhängen. Oh. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Klick.